Das Thema der Wille Gottes durften wir, weiß nicht, vor wie viel Zeit, vor einem halben oder einem Jahr oder anderthalb Jahren schon einmal ansehen. Nun, nachdem wir diese neue Darstellung vor uns haben, die farbig noch hilft, die Ordnungen des Willens Gottes zu sehen und vor allem die vielen Bibelstellen, die jetzt noch hinzugefügt werden konnten, bilden in Bezug auf dieses zentrale Thema der Wille Gottes eine doch nicht geringe Hilfe. Und nachdem wir noch das Kleine in Kleine in diesem praktischen Format, um es so in die Bibel legen zu können, oder gut, einfach versorgen zu können, zur Verfügung haben, dürfen wir dieses Thema noch einmal ganz neu ansehen, uns da hineinführen lassen. Der Wille Gottes. Er ist wohl einer, wie der Geist Gottes einer ist, der Geist aber in siebenfacher Bundfarbigkeit vor uns steht, so der Wille Gottes nach der Ordnung der Zahlen, Bestimmungen Gottes, drei, die Vollkommenheit Gottes, diesen einen Willen Gottes unterteilt sehen, nicht nur dürfen, sondern sollen in die drei Stufen, dass wir fähig sind in der Barmherzigkeit Gottes und in der Einordnung unter seinen Willen und in seinen Willen hinein, dass wir unterscheiden können, dazu fähig gemacht sind, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, gewaltige Dinge, welche erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Die Unterscheidung ist deshalb außerordentlich wichtig, damit wir die ganze Planung Gottes, den eigenartigen, ja, tragischen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes verstehen können. Am wichtigsten aber ist bei all dem, dass wir in Bezug auf die Erkenntnis unseres wunderbaren Gottes selbst im Innersten unserer Herzen völlig zur Ruhe kommen können. In Bezug auf alle Fragen und alle Probleme. Indem wir sehen und verstehen lernen können, wie es in Bezug auf diese Ordnungen des Willen Gottes im Herzen Gottes aussieht. Und wenn wir dort einigermaßen klar sehen, lernen können und dann sehen und verstehen können, ja, dann können wir ganz neu erleben und der Friede Gottes und der Gott des Friedens wird nicht nur mit euch sein, sondern in euren Herzen selbst wirken und göttliche Werte schenken und vermitteln, eben die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. Ausgangsworte, ja, ich darf nur so sagen, als Bemerkung, die meisten haben jetzt schon so ein Plänchen zu sich genommen, es ist heute Abend nur mir erlaubt, auf das Plänchen zu gucken. Wegen der Bibelstelle. Ja. Wer selber wieder aufs Plänchen guckt, der verliert beim Hören den Faden. Das ist schade. Ne? Danke, Sir. Die einführenden Gottesworte finden wir heute Abend, schlagen wir unsere Bibel fleißig auf, in Römer 12, Vers 2, das Ausgangswort. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Der Sinn ist etwas vom Innersten des Menschenbestandes, des Geistes. Sinnesänderung ist ja mehr als Bekehrung. Und heißt ja im Griechischen nicht Bekehrung, sondern Sinnesänderung. Dass Gott uns den Sinn Jesu Christi eingepflanzt hat. Durch Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, besser, dass ihr unterscheiden könnt. Die Franzosen haben das richtig. Pour discerner, zu unterscheiden, dass ihr unterscheiden könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gehört, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und am besten kommen wir bei dieser letzten Ermahnung weg, also davon, bei der Beurteilung Gottes, wenn wir uns gleich an das einfache Wort Jesu halten: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ja. Ja. Dann ist das alles schon drin. Ja. Er verleugnet sich selbst. Nur einer kann sich unmöglich selbst verleugnen. Den kennen wir. Unser Herr. Denn Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Aber wir: Was bist du, was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben ist? Guten Abend, gut. Nicht aus den Gefilden Noirs.
Nein, nur der Farbe.
Und jetzt, dass ihr unterscheiden könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und jetzt Philipper 1, Vers 10. Nein. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Ich hatte schon genügend. Damit ihr prüfen möget, jetzt wieder unterscheiden könnt, was das Vorzüglichere sei, sehen wir. Um unterscheiden zu können, was das Vorzüglichere sei, braucht es nicht nur prüfen, sondern eben Unterscheidungsfähigkeit. Damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit und zum Preise Gottes. In aller Erkenntnis, in Erkenntnis und aller Einsicht soll die Liebe mehr und mehr überströmen bei uns. Philipper 1, Vers 10 war das, jetzt noch Römer 2, Vers 18. Vers 17. Wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützest und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und das Vorzüglichere unterscheidest, das gleiche Wort hier, nicht nur prüfen, indem du aus dem Gesetz unterrichtet bist und so weiter. Das war Römer 2, Vers 18. Kolosser 1, Vers 9. Eben hat Paulus in Vers 8 wieder einen Ausdruck gebracht. Epaphras, der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir das gehört waren, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Das ist eine Zumutung, Paulus, an unser einen. Erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Das war Kolosser 1, Vers 9, Kolosser 4, Vers 12. Wieder erscheint etwas, ein Regen von Gebet. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr stehet vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Auf das noch. Auf das noch. Völlig, also zuerst einmal überzeugt, wird es schon genügen. Und dann noch völlig überzeugt. Und dann nicht nur im Willen Gottes, sondern in allen Willen Gottes. Da schreibt er ein Kolossum, das ist eine Kolossalgemeinde, nicht? Die Kolossen. Das sind Kolossalsäulen der Weisheit Gottes hier. Hebräer 10, Vers 7. Hebräer 10, Vers 7. Da sprach ich Christus, nachdem er dem Vater gesagt hat: Vater, ich kenne dein Herz. An Schlachtopfern und Speisopfern und allen Opfern hast du kein Wohlgefallen gefunden, noch hast du die Dinge gewollt, noch hast du sie gefordert. Und fährt jetzt weiter, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Da sprach er: Siehe, ich, Christus, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, auf dass er das zweite aufrichtet. Das erste ist das Gesetz und das zweite ist das Evangelium der Gnade. Also, der Sohn Gottes allein ist in diesen Dingen vollkommen, in seiner Liebe, dass er den ganzen Willen Gottes in der ganzen Fülle kennt. Und er allein kann sagen: Ich bin gekommen, um deinen Willen auszuführen. Offenbarung 4, Vers 11. Eine allgemeine Belehrung. alle die Herrlichkeitswesen und den Thron Gottes sprechen: Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie, wurden sie und sind sie erschaffen worden. Alles, was da ist, was existiert und geschieht, entspricht dem Willen Gottes. Aber nicht alles dem vollkommenen Willen und nicht alles dem wohlgefälligen und nur etliches dem guten Willen Gottes. Unterscheiden zu können. Alles, was existiert und geschieht, entspricht in irgendeiner, aber in ganz bestimmter Weise dem Willen Gottes. Aber alle Katastrophen, die nach dem Ratschluss Gottes geschehen, geschehen nach dem Ratschluss Gottes, lesen wir alles, zentral geschehen, nach dem Ratschluss Gottes ist Golgatha. Genau nach dem Ratschluss und dem Vorwissen, zu Vorwissen Gottes, ist alles geschehen. Aber wohlgefallen hat er an all dem nicht, was auf Golgatha an Bosheit und Neid und Hass und furchtbare Sünde gegen seinen Sohn geschehen ist. Er hat es nur für gut gefunden, dass es geschieht. Damit das nach dem Gesetz Unmögliche, eine unter die Sünde verkaufte und der Sünde und dem Fluch endgültig verfallene Schöpfung wieder erlösen, sogar neu erneuern zu können, war dem Gesetz unmöglich. Und dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott nach seinem Wohlgefallen, um alles in letzte Vollendung und Vollkommenheit hineinzuführen. Offenbarung 4, Vers 11, da sage ich noch, wen hat Gott gefragt, ob er ihn erschaffen dürfte? Niemand. Wen hat Gott gefragt, ob er ihn, nachdem er geschaffen ist, der Vergänglichkeit unterwerfen dürfe? Auch niemand. Darf er dann alle, ohne sie zu fragen, retten? Ja, eigenartig. Ne? Wenn die beiden ersten Dinge ganz klar mit Ja zu beantworten sind, dann das dritte sowieso. Gar nicht anders möglich. Gar nicht anders möglich. Dann kommen wir weiter. Aha. Lesen wir noch Apostelgeschichte 13, 22. Und nachdem er ihn weggetan hatte, Saul, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und was sagt Petrus dazu? Was denn David, dem Mann nach dem Herzen verheißen ist, gilt eigentlich dem Geiste nach wem? Dem wirklichen, einmaligen Mann nach dem Herzen Gottes. Von dem haben wir gerade gelesen, in Hebräer 10, er wird den ganzen Willen Gottes tun. Jetzt die Ordnung der Dinge, Tatsachen, Geschehnisse, die dem guten Willen Gottes entsprechen. gut, wohlgefällig, vollkommen, die einfachste Orientierung Gottes, die uns geschenkt ist, für die drei verschiedenen Dinge, finden wir wieder in den Ordnungen des Vorhofes, des Heiligtums und des Allerheiligsten. Und da können wir uns gleich merken, alle Dinge im Vorhof und alles, was da geschehen musste und durfte, dürfen weder hier noch hier irgendwie vorhanden sein oder geschehen. Dürfen sie im Heiligtum die Länder schlachten? Furchtbar. Furchtbarer Gedanke. Oder gar in Wahrheit. Grauenhaft wäre das. Aber ob es Dinge gibt, die denn nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Dass wir die prompt nehmen und sie umplatzieren. Im Heiligtum oder im Allerheiligsten. Ein Treu vor Gott und wir merken es nicht. Bitte. Dass Gott eine Vollendung aller seiner Geschöpfe und des Ganzen alles mit einem göttlichen Eidschwur geschworen hat. Dass also da kein Ja oder Wenn und Aber dazu möglich ist. Nicht? Wird, ich sage es gleich mal, der verseucht mit Worten, die hierher gehören und nicht mal hier. Im Allerheiligsten werden dann blutige Opfer dargebracht. Dinge des Gesetzes werden hierher geschleppt. Stimmt's? Darf man mal ein bisschen schimpfen? Ja. Ja. Ich hoffe mit Gottes Heil. Vorhof, alles nach dem Gesetz, nach dem Buchstaben genau. Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, Feuer brennt und so weiter. Darf alles hier nicht geschehen. Hier sowieso nicht. Das da nicht mit dem verwechseln und keines mit dem anderen. Keines mit dem anderen. Noch eine wichtige Ordnung. Wir können nicht verlangen, dass wer im Vorhof steht, der darf ja gar nicht da hinein. Ein gewöhnlicher Israel. Und wenn er sogar hohe Priester aus dem Stamm Levi ist, dann darf nur einer von ihnen einmal im Jahr da hinein. Jetzt aber das Wichtige. Darf man von dem, der Zutritt hat bis ins Allerheiligste, erwarten, dass er das kennt und versteht und in seiner besonderen Ordnung zur Darstellung bringen kann? Dass er das auch kennt und versteht. Aber wir können nicht erwarten, dass der nur hier steht, die Dinge sehen oder verstehen kann oder gar ihn. Wegen Gott, das sind wir alle, durch die Gnade Gottes hat der Heilige Geist meinem, unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, in einem Augenblick versetzt in die allerheiligste Gegenwart Gottes, dass unser Leben mit Christo in Gott verborgen ist. Ist das im Allerheiligsten? Bitte. Sind wir dann schuldig, die zu verstehen und die zu verstehen und die im Lager sowieso und auch die außerhalb des Lagers? Denn von Haus aus gehören wir zu denen, die von außerhalb des Lagers kommen. Da Christus an unserer Stelle außerhalb des Lagers für uns gestorben ist und begraben worden ist, hat die Gerechtigkeit Gottes den Grund dazu gelegt, die neue Rechtsordnung in der ganzen Schöpfung, dass er uns im gleichen Augenblick ins Allerheiligste versetzen kann. Da sind wir geborgen und verborgen. Vor allem. Ja. Also die drei Dinge, ja, nicht miteinander verwechseln oder vermischen. Ja, erstens. Zweitens, ein Verständnis haben für die hier, der. Also Lager Israels und außerhalb des Lagers, weil dann noch da. Für diese drei Ordnungen des Willens Gottes genügen, diese drei Bäume im Hause Gottes.
Jetzt haben wir vor hochstädtischen Hütten der Reihe, der Glaube beginnt hier schon im Vorhof natürlich, insofern, als wir im Glauben im Vorhof wandeln. Wir wandeln im Glauben. Der Glaube aber, der mit unserer Erlösung zu tun hat, der ist mehr. Das ist eine Kraft Gottes nach dem inwendigen Menschen. Hier haben wir zu wandeln nach außen, unter Sonne, Mond und Sterne. Hier wandelt man nicht mehr unter Sonne, Mond und Sterne, unter kosmischen Gesetzen, sondern da wandelt man im Licht des goldenen Leuchters, des Geistes. Ein anderes Licht. Und hier wandelt man nur im Licht der Gegenwart Gottes, im Allerheit. Und da ist natürlich der Glaube vollkommen. Da ist der Glaube, der nie aufhört. Die Hoffnung. Der Glaube, der Wandel im Glauben, durch den Glauben, den Gott uns geschenkt hat, auf der wohlgefälligen Ebene, hat die Kraft, uns in die Gerechtigkeit Gottes zu versetzen und vollständig die Errettung zu sichern. Und als letzte Frucht des Geistes dann ist hier nichts Geringeres als der Glaube des Christus selbst. Also, jetzt diese Ordnung. Die Schöpfung. Was lesen wir in 1. Mose 1, 31? Und Gott sah an alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war wohlgefällig. Falsch, ne? Vollkommen. Nein. Es war aber etwas mehr als nur gut. Es war nämlich sehr gut. Wenn unsere Kinder mit einem Zeugnis aus der Schule kommen, in allen Fächern sehr gut, sind wir dann zufrieden. Ja, da würde Gott aber erst anfangen, zufrieden zu sein. Dann wären wir erst im Vorhof. Wenn der Lehrer noch eine Notiz unten hinschreiben lasse, also der Junge, das Mädchen, das ist so ein prächtiges Kind, an dem habe ich wohl gefragt. Ich kenne einen Fall, kommt gerade in den Sinn, da hat ein Student in den USA in der Fremdsprache, Muttersprache Deutsch, eine schwere Prüfung zu bestehen gehabt, mit 50 Fragen, also ein ganzes Halbjahr von Fragen, 50 Fragen. Und der hat alle 50 Fragen richtig beantwortet. Und der bekam dann von seinem Professor unten noch so eine Notiz. Begreiflich war das. Also, die Schöpfung ist sehr gut. Sehr gut. Zu dem sehr gut gehört sogar was? Dass diese ganze Schöpfung einmal der Vergänglichkeit unterstellt werden muss und wird. Aber hat Gott wohlgefallen daran, dass das Werk seiner Hände vergehen muss? Sind nicht, nein. Vollkommen ja nicht. Aber sehr gut. Sehr gut. Und zu dem sehr Guten gehört, dass in dieser Schöpfung Dinge geschehen, die alles andere sind als sehr gut. Schwere Sprache. Von Gott aus sehr gut. Können wir da getröstet sein? Schon auf der Ebene des Vorhofs. Sehr gut. Wir schauen doch auf 1. Timotheus 4, Vers 4. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ist das Gesetz gleicher Meinung?
unreine und reine Geschöpfe. Und zwar ganz scharf getrennt. Ganz scharf getrennt.
Dem Gesetz unmöglich, was Paulus hier schreibt. Und was Paulus hier schreibt, ist nur möglich, weil das dem Gesetz Unmögliche auf Golgatha von Gott schon vollzogen worden ist, möglich gemacht worden ist. Hebräer 9, Vers 11. Christus aber gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Wenn wir so einfach lesen, etwas, das ist nicht mit Händen gemacht, dann denken wir ja, das ist nicht mit Menschenhänden gemacht. Nein, die ganze Schöpfung ist das Werk der Hände Gottes. Lesen wir immer wieder. Und das ist hier gemeint. Wenn die Schrift uns etwas bezeugt mit dem Bemerk, das ist nicht mit Händen gemacht, heißt das? Das heißt, es ist etwas, das gar nicht von dieser gegenwärtigen vergänglichen Schöpfung ist, sondern ein Bestand der Unendlichkeit Gottes, zeitlich unendlich, räumlich unendlich und dem Wesen nach, ohne Anfang, ohne Ende. Also, Christus, lesen wir, ist nicht nur, wie die Jünger gesehen haben, emporgehoben worden, von einer Wolke aufgenommen und dann vor ihren Augen verschwunden. Denn Paulus wurde eröffnet, dann fuhr er durch alle Himmel und Himmel der Himmel hindurch und hat sich über alle Himmel, außerhalb der gegenwärtigen vergänglichen Schöpfung, wieder hingesetzt in den Originaltempel Gottes, das Originalhaus Gottes, in die vollkommene Hütte Gottes, die nicht von dieser Schöpfung ist. Und dort sind wir hinversetzt, wo Christus ist. Das ist, suche das, was droben ist, nicht in den Himmeln, sondern über allen Himmel, was gar nicht mehr von dieser Schöpfung ist, sollen wir suchen. Ja, wie sollen wir hingehen und suchen, wenn wir da unten auf der Erde verhaftet sind? Ne? Indem wir alle diese Dinge im Worte Gottes suchen und forschen, ist es der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, in die Wiege gelegt ist, des neuen Menschen, befähigt uns, die Modellvorführungen, die Gott in sein Wort hineingeordnet hat, eines nach dem anderen verstehen zu können. Aha. Wenn Christus in eine Hütte, Bohr, Heilig und Allerheiliges, eingegangen ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, dann ist doch diese Hütte auf der Erde was? Ein Modell von dieser Hütte Gottes, die nicht von dieser Schöpfung ist. Hebräer 9, Vers 11, Römer 8. 1922, kennen wir alle, schlagen wir aber doch auf. Römer 8. Römer 8 kennen wir alle schon längst. Was schreibt Paulus? Wer da meint, er wisse etwas, er kenne etwas, der weiß noch nicht, wie man wissen soll. Also. Und wer sich unter euch als weise vorkommt, der werde zuerst einmal ein Tor, damit er wirklich weise werde. Also deshalb, Römer 8, Vers 19 bis 22, Römer 8. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, da ist nichts ausgeschlossen, was da ist. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, auf die Offenbarung von uns. Wir sind die wirklichen
nachgeborenen Söhne Gottes, von denen Jesus Christus der Erstgeborene ist. So. Wer hat denn Paulus gesagt, er dürfe so etwas schriftlich festlegen? Das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung beginnt von einem Atomkern, der jetzt missbraucht wird, bis zum herrlichsten Chöre vom Throne Gottes. Die ganze Schöpfung wartet mit sehnsüchtigem Harren auf unsere Offenbarung. Was sollen wir jetzt so sagen?
Halleluja.
Ja, das war richtig, ja. Halleluja! Noch nicht genug. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, also ohne zu fragen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Sind wir Geschöpfe? Darum frage ich so dumm. Und aus allen Geschöpfen sind wir Erste. Sind wir Erste? Wir sind, jetzt frage ich, das Gesetz geistlicherweise. Das Gesetz belehrt uns, es gibt nicht nur Erstlinge, sondern es gibt Erstlinge der Erstlinge. Haben wir es auch schon gelernt? Wir sind der Erstling aller Erstlinge. Wir sind doch Geschöpfe. Und wenn der Erstling heilig ist, dann ist die ganze Masse, aus der der Erstling genommen ist, heilig vor Gott. Also wenn wir Geschöpfe sind, und jetzt sind wir Erstlinge, dann sind in uns schon alle Geschöpfe geheilt vor Gott. Was sollen wir hinzu sagen? Nichts wollen wir sagen, sondern jeden Gedanken, der sich da erhebt, unsere Vernunft gegen ein solches Gotteszeugnis, sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. So ist es und nicht anders. Doch, es ist noch viel anders. Viel wunderbarer. Viel wunderbarer. Paulus kann ja nur in kurzen Strichen die Dinge festlegen. Die ganze Schöpfung freigemacht zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ja. Wozu sind denn Geburtswehen da? Wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Und da gibt es Geburtslehren, nicht anders. Das war Römer 8, Schöpfung, sehr gut, aber nicht wohlgefällig. Ein wichtiger Bestandteil im Ablauf dieser Schöpfung ist das Gesetz von Sinai. Was hat das Gesetz für göttliche Platzierung in Bezug auf diese Fragen? Ja, hier steht es ja natürlich, ein Teil des guten Willens Gottes. Ja, das Gesetz. Wir brauchen nur Römer 7 aufzuschlagen, da haben wir gerade drei Zeugen von uns. Das Gesetz, entschuldigt, wenn ich sage, hat nicht das Zeugnis wie die Schöpfung, sei sehr gut, sondern nur gut. Also, wir sind ja gerade im Römerbrief. Wir haben Römer 8 gelesen, jetzt Römer 7. Römer 7, 12 bis 13. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut. Gereichte nun das Gute mir zum Tode, das sei fern, sondern die Sünde, indem sie durch das Gute mir den Tod gesagt. Also dreimal Gesetz, gut, gut, gut. Heilig, sind die Dinge vor Gott auch schon heilig? Natürlich. Natürlich. Wer eintrat durch die eingehenden Tore, betrat den ersten, die erste Abteilung von heiligem Raum. Ist denn etwa der gute Wille Gottes nicht heilig? Bei allem, 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 was nach dem Ratschluss Gottes geschieht und geschehen muss, ist von Gott aus alles heilig, heilig, heilig. Ist ein unglücklicher Mensch vor dem Herrn heilig? Warum antwortet ihr nicht geschlossen? Ja, selbstverständlich. Heilig ist der Unglückliche. Gibt es unglückliche Menschen? Gibt da keinen, der glückselig ist? Nur. Haben wir einen wunderbaren Gott? Sind wir erreicht hier? Das Gesetz haben wir gelesen, gut, gut, gut. Noch Kapitel 3, Vers 20, Römerbrief 3, Vers 20. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ist das gut, wenn die Sünde erkannt wird? Bitte? Sünde. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nicht etwa Befreiung von der Sünde. Sondern das Gute, das vor mir auftritt, der Satzungen des Gesetzes, reizt mein Fleisch zur Übertretung. Bewirkt mir denn das Gute, bewirkt durch die Sünde mir den Tod. Das Gesetz von aller und heiliger Engel gegeben, zum Leben nach ihrer Meinung, also guter Meinung. Erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis, lesen wir, schreibt Paulus. Römer 7, haben wir gelesen. Hebräer 10, Vers 28. Also von mir aus kann der Hebräerbrief nur vom Apostel Paulus geschrieben worden sein. Mitarbeiter von Paulus, das ist höchstens, nicht? Er habe dann doch noch bekannt, nein, das kann nur von Paulus sein, aber das nur nebenbei. Das Gesetz, Hebräer 10, Vers 8.
Bitte Kassette wenden.
Mitarbeiter von Paulus, das ist höchstens, nicht? Er habe dann doch noch bekannt, nein, das kann nur von Paulus sein, aber das nur nebenbei. Das Gesetz, Hebräer 10, Vers 28. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen. Das Gesetz kennt keine Barmherzigkeit. Und Gott sagt, ich habe wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das war Hebräer 10, 28. Was Jakobus im zweiten Kapitel in Vers 13 schreibt, ist erdrückend, nämlich, wenn ich alle Gebote halte und strauche nur in einem, dann bin ich das ganze Gesetz schuld. So steht das Gesetz als ein Ganzes, als eine Einheit da, und wenn an dieser Einheit nur ein kleines Leck ist, wird das Ganze als solches verworfen. Es ist mehr. Wie viel mehr die Gnade Gottes kann irgendetwas anderes dulden als Gnade. Die Gnade Gottes herrscht als Königin, lesen wir. Wie eine Königin. Herr. Sie hat das erste und letzte Wort zu sagen. Und sonst gar niemand und nichts. Sind wir so der Herrlichkeit, der Freiheit der Kinder Gottes vor Gott erfunden, dass wir, was singen wir dann immer wieder für ein Liedchen? Gnade nur allein kann es sein. Gnade nur allein. Gnade nur allein. Gnade nur alle. Psalm 51, 16, Bußpsalm. Psalm 51, Vers 16. Denn du hast keine Lust an Schlacht. Opfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Also, ist ein unglücklicher Mensch unserem Gott heilig, mehr als heilig. Galater 3, Vers 12. Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Kann etwas Gott wohlgefallen, was nicht aus Glauben ist? Das steht ja direkt geschrieben. Ne? Nur wer im Glauben Gott naht, an dem kann er wohlgefallen haben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und dann, ja. Hebräer 7, 18 und 19. Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Also, zuerst einmal zu verstehen, Christus ist des Gesetzes Erfüllung und Ende. Wenn etwas erfüllt ist, dann ist gleichzeitig das Ende da. Er hat alle Forderungen des Gesetzes für alle Geschöpfe erfüllt und alle Flüche des Gesetzes über alle Geschöpfe an sich auswirken lassen. So hat er dem Gesetz Recht gegeben und es anerkannt, aber gleichzeitig dem Gesetz jede weitere Rechtsgrundlage völlig entzogen. Muss man ganz klar gesagt werden. Ob es uns passt oder nicht passt. Bitte, Gnade. Gnade. Nur Gnade allein. In der Gnade aber, die uns gegeben ist, sind wir durch den Geist fähig jetzt, die todbringenden, unbarmherzigen Satzungen des Gesetzes, ohne einen Buchstaben zu ändern, noch einmal lesen zu können. Im Blick auf die Tatsache, dass Christus durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist, das Gesetz mit ins Grab genommen hat, hat das Gesetz auch in seiner Auferstehung die Neuheit des Geistes zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu verwandelt hat. Bitte, wir sind ja jetzt dran, die wunderbarsten Ordnungen Gottes in der Stiftshütte nach dem Gesetz näher anzusehen, nicht? Und können merken, ja, da sind ja, anstatt dass wir den Buchstaben nach in Furcht vergehe ich mich in geringster Weise, mache einen Schritt falsch oder bin ich nicht recht gekleidet oder weiß was und ich falle tot um. Nicht? Diejenigen, die im Hause Gottes und im Vorhof Heiligtum zu tun hatten, die standen ständig in Todesgefahr bei der kleinsten Fehlhandlung. Also, und wir, bei uns ist das alles jetzt lebendig und ist Geist und Leben. Gesetz. Alles, was mit Gesetz zusammenhängt, ist dem Gericht verfallen. Unbarmherzig. Alle Gerichte Gottes, die durchgeführt werden, hat Gott für gut gefunden, so schrecklich sie sind, dass sie durchgeführt werden. Und da ist zum Beispiel nur ein Grundsatz, und den finden wir nur im Alten Testament. Wenn einem Gesetzlosen in seiner Gesetzlosigkeit einfach Gnade angewiesen, gegeben wird, dann lernt der nicht Gerechtigkeit. Das ist für den unmöglich. Der lässt doch noch. Und was ich Gnade, fällt dir auch noch. Also, alle Gerichte Gottes, so furchtbar sie sind, hat Gott für gut gefunden, dass sie durchgeführt werden. Aber hat er wohlgefallen daran? Nein. Wenn er schon an Tieropfern kein Wohlgefallen hat, was alles sagt, habe ich nicht gewollt, ich selber habe es nicht gefordert, wohlgefallen habe ich gar nicht mehr. Sowieso nicht. Gott hat es nur für gut gefunden. Und zwar nur für bestimmte Zeiten, nicht für Ewigkeiten, sondern für Zeitalter, muss mal ganz klar gesagt werden. Was wir mit Ewigkeit übersetzt haben, das ist total irreführend. Bitte schön. Total irreführend. Denn unter Ewigkeit versteht der deutsche Gläubige und der Franzose und der Engländer und der Italiener immer Unendlichkeit, vollständig ihre Führung. Wenn die griechischen und die hebräischen Ausdrucksweisen oder Worte eine Reihe von Zeitaltern verstehen und jedes Zeitalter hat einen separaten Anfang und ein separates Ende, dann gibt es vergangene Ewigkeiten, eine gegenwärtige Ewigkeit, zukünftige Ewigkeiten, eine ganze Reihe und dann gibt es eine Zeit vor den Ewigkeiten und dann hören die Ewigkeiten auf. Nicht wahr? Ich habe jetzt alles Ewigkeit ausgesprochen, nicht? Dann merken wir, wohin es führen würde, dass es ja unmöglich ist. Aber, was wollen wir sagen? Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum hat unser Gott genehmigt, kannst du da sagen, für gut gefunden, diesen Irrtum sich einmal in einer ganzen Christenheit einschleichen zu lassen? Warum hat Gott es für gut gefunden? Hat er wohlgefallen daran? Maximalen Irrtum, der das Herz Gottes in Frage stellt, ob er wirklich der Gott der Liebe sei oder nicht. Und nicht gering. Und das geht es jetzt. Dass er das für gut gefunden hat, genehmigt hat. Bis jetzt habe ich keine bessere Antwort für mich gefunden, als er kannte eben das Fleisch auch der gläubigen Menschen. Und wusste er, soll ich das genehmigen oder nicht? Ja. Vielleicht ist es gut beim Herrn, nicht nur vielleicht. Ich genehmige das, den Riesenirrtum, dass der sich als Sauerteig einfiltrieren tut in die Sauberkeit des Wortes, des heiligen Wortes Gottes. Hat Gott das irgendwo anders auch einmal genehmigt? Dass Sauerteig unter drei Maß Mehl hinein verborgen wurde. Drei Maß Mehl, genau.
das vollkommene, lautere, heilige Gotteswort, das sind drei Maß Mehl, das dann zum Brot des Lebens durch die Drangsalhitze. Da haben es die Führer Israel verstanden, die drei Maß Mehl ihres Gotteswortes zu durchseuchen, einzuimpfen mit der Bosheit ihrer Lehre, sodass das Ganze von Gott und von Christus abgelehnt werden muss. Also, ich gucke mich aber endlich mal an die Uhr. Gerade recht. Liebe Geschwister, wenn wir heute Abend nicht einmal gleich bis hierher kommen, dann macht es gar nicht. Macht es gar nicht. Ich hoffe, es mache nicht nur nichts, sondern es sei mindestens gut. Mindestens gut. Von sehr gut rede ich nicht. Ja. Na, Hebräer 7, 18, 19, was haben wir da gelesen? Das ist ja unglaublich. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Liebe Geschwister, ist ein Bruder oder eine Schwester unter uns, oh nein, der muss jetzt also nicht so machen, der von Haus aus dem Blut, Fleisch und Blut nach ein Jude ist. Also keiner. Ich muss, oder ich glaube, wir müssen uns, wenn wir die Dinge erkennen können, verstehen können. Ah ja. Wenn Gott uns hierher versetzt hat, sollen wir dann die Dinge als selbstverständlich kennen und verstehen. Wie dann erst recht, auch noch. Verstehe ich immer deutlicher, ergreifender, dass ein Jude, da haben wir gerade in Langensteinbach die Israel-Konferenz gehabt, 10 Tage lang, ein Jude von Format, der Jesus Menschen so weit anerkennt als Prophet Israels und er sei auferstanden. Professor Lapide, Frankfurt. Er sei auferstanden. Aber hat begründet als Jude. Aber ihm ist das Gesetz das Maximum, was es im ganzen Weltall gibt. Die Tora. Wenn jetzt der in Hebräerbrief liest, nutzlos, schwach, nutzlos, schwach, nichts zur Vollendung, das schlägt den Atem aus, zusammen. Ja, und so weiter. Also, bitte, aber wie gesagt, wir haben die zu verstehen. Und anzuerkennen, bitte. Anzuerkennen. Aber die soll uns nicht sagen, wie unsere Stellung durch die Gnade Gottes aussieht. Römer 7, 18, 19. Hat das Gesetz mit Werken zu tun? Ist das Gesetz innerhalb dieser Schöpfung zustande gekommen? Ist das vergänglich? Das auch. Die sowieso. Hör die Werke Gottes einmal auf. Was haben wir für jetzt wieder ein altes Testament als Modell für uns? Menschensohn, geh hinab in die Werkstatt des Töpfers. Wir kennen doch die Stelle. Ich ging hinab in die Werkstatt des Töpfers. Wer ist der Töpfer? Gott. Wer ist der Ton? Die Erde, der Mensch, Israel, im Mittelpunkt. Und er machte auf seiner Scheibe ein Werk seiner Hände. Nein, das heißt, auf der Scheibe ein Werk, bitte, ist nicht die ganze Schöpfung Mehr als eine Töpferscheibe muss ich alles streiten. In die Werkstatt des Töpfers. Und die ganze Schöpfung ist das Werk seiner Hand. Und ich sah auf seiner Scheibe ein Werk, das unter seinen Händen missriet. Großartig. Ja, was großartig. Doch Katastrophe, ne? Katastrophe ja wohl für uns, für die Betroffenen. Aber großartig, alles, was mit Händen Gottes gemacht ist, ist von dieser Schöpfung und diese ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nur was nicht mit Händen gemacht ist, was ist denn da? Das ist gezeugt und geboren. Das ist etwas anderes. Alles, was mit Händen gemacht ist, existiert und funktioniert, aber wächst nicht. Das existiert und funktioniert bei uns Menschen mit Ach und Krach. Und ja, ist ja großartig, nicht? Wenn wir heute von höchster wissenschaftlicher Stelle immer deutlicher hören dürfen, das ganze Weltall verdankt seine Entstehung einem Urknall. Seit ich auf unserem Herz aber festklopft. Das heißt, tatsächlich, was kracht und pufft und quiekst in dieser Schöpfung nicht alles. Ja. Wenn ein Atomkern gezündet wird, gibt es einen Augenknall. Also so stellen Sie sich die Schöpfung vor. Nur Knall. Wenn dann der Schöpfer knallen lässt, dann gibt er die Antwort, meine Herren. Wenn euer Gott ein Urknall ist, könnt ihr mal Knalle haben, so wie ihr wollt. So. Aber wieder geschumpfen. Die Zeit geht zu Ende. Werke. Vorhof, Heiligtum, Auswahl, Auserwählung. Schaut Gott, wenn er jemand auserwählt, was für gute Werke der geleistet hat. Ja. Wer war da, klare Antwort zu geben? Noch einmal. Schaut Gott, wenn er jemand auserwählt, darauf, wie viele gute Werke er geleistet hat. Nein, Gegenteil. Entschuldigung. Römer 9, Vers 11, da haben wir in einem Atemzug alles die Klarheit der Differenzen, was hierher gehört und hierher gehört und ganz anders ist beieinander. Also, Römer. Ja, Römer 9, Vers 11. Römer 9, Vers 11. Schon Vers 10 müssen wir lesen. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, wurde zu ihr gesagt, ich überspringe jetzt das, was wir dann näher ansehen, der Größere wird dem Kleineren dienen. Den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Und jetzt? Als die beiden noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf das, jetzt bitte hersehen, auf das der Vorsatz Gottes, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl, Auserwählung sei, nicht nach Werk. Ist klar. Also, Gott
schlägt uns jedes gute Werk sofort aus den Händen, wenn wir damit dabei antreten wollen, naja, ich habe doch das und das getan und habe mich bekehrt und bin jetzt gläubig geworden, habe mein Leben dem Herrn übergeben und so weiter. Faul. Auch dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl sei, nicht auswirkt. Und ein Vorsatz ist das Gegenteil von Ratschluss. Insofern, ein Ratschluss wird immer gefasst von einer Vielheit, dann kommt ein Ratschluss zusammen. Oder wenn viele geraten, dann ist ein Ratschluss zustande gekommen oder ein Beschluss. Nicht? Ein Vorsatz aber kommt nicht durch viele Ratschläge, Räte zusammen, sondern ein Vorsatz wird bei einer Einzelperson gefasst, bei einem Einzigen, und ist dann nicht ein Beschluss, sondern ein Entschluss. Ein Hauptbestandteil des Vorsatzes Gottes, den er gefasst hat bei sich selbst, vor Grundlegung der Welt, besteht darin, das ganze Weltall in Christo eines Tages als unter ein Haupt zusammengefasst zu haben. Dann ist das ganze Weltall ein Bestandteil des vollkommenen Leibes des Christus geworden. Wenn Christus das Haupt des ganzen Alls sein wird, dann ist das ganze All sein Leib. Denn der Leib des Christus, wir sind ja der Erste, wächst das Wachstum Gottes. Wächst das Wachstum Gottes. Wird immer gewaltiger, immer wunderbar, immer herrlicher. Wir sind jetzt hier gelandet, anstatt also hier und hier, um zu sehen, nicht nur davon vor Verbreitung, sind zwei Ordnungen, bitte, die wir zu beachten haben, sondern auch hier. Als gut, wohlgefällig, vollkommen, haben wir als gewaltigstes Gebiet des guten Willens Gottes den Ratschluss Gottes, nachdem alles, was in der ganzen Schöpfung steht und gilt, aber gut, dem Wohlgefälligen Gottes entspricht der Vorsatz, alles, was Gott bei sich selbst vorgesetzt hat. Ja, wo sind denn die vielen Ratgeber hier? Das sind alle Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe, die er vor Grundlegung der Welt alle erforscht hat und so erst in Kenntnis davon gekommen ist, was wir einmal alle wollen. Dann hat er sich erlaubt, nur die Dinge zu genehmigen zur Ausführung, die er für gut fand, dass sie einmal für kurze Zeit zur Durchführung kommen. Und alles, was Gott hier genehmigt hat im Ratschluss, seinem Ratschluss, ist deshalb gut, weil auch diese Dinge die Herrlichkeit dieser Dinge noch weit herrlicher aufleuchten lassen. Kann die Barmherzigkeit Gottes gegenüber einem armen Sünder sich besser offenbaren als bei 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen? Sagt wieder niemand etwas. So einfach. Also, die Zeit ist soweit vorbei. Vorsatz Gottes, Auswahl. Da hat nur das Herz Gottes entschieden. Damit haben wir ja angefangen. Nur das Herz Gottes entschieden. Und wenn da Werke absolut nicht in Frage kommen, um da beteiligt sein zu dürfen, als Ausnahme, ist dann Hoffnung für uns. Aha, das hätte man etwa nicht können. Verhebe. Wunderbar, Ende. Das ist sehr gut für uns. Sondern im Gegenteil, auserwählte Erstlinge der Erstlinge sind die unter allen Geschöpfen, die erbarmungswürdigsten Geschöpfe sind. Ja. Wer von uns gehört zu diesen? Also, ich habe eine wunderbare Klasse von mir. Und jetzt abschließend, so hier. Werke vorhofmäßig gut. Auswahl, ist das schon schweigen. Auch über Auswahl nach dem Wohlgefallen Gottes. Ruhe Gottes. Die Gottesruhe. Sind das zweierlei Dinge? Unsere Gewerkschaften, das ist eine Katastrophe auf unserer Erde. Und jedes Werk von Geschöpfen, Katastrophe vor Gott. Ihre geleitet meinen die, mit Werken können sie vor Gott antreten. Und deshalb lesen wir jetzt abschließend von der Gnade, Hebräer 4, noch zwei, drei Verse. Und Vers 8. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, die Söhne Israels, als sie ins Land der Verheißung einzogen, so würde er danach nicht von einem anderen Tage geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Denn wer in seine Ruhe, Gottes Ruhe, eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Gleich wie Gott von seinen eigenen zur Ruhe gelangt ist. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Eigenartiger Aufwand von Fleiß. Genau das Gegenteil von jeder Art von Aufwand an Fleiß. Bei jedem Fleiß muss was geleistet werden. Und der Fleiß ist umso besser registriert und anerkannt, je mehr die Werke es bezeugen. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also wir können wir können sagen, ja nur also Ruhe, Fleiß anwenden, eine Ruhe einzugehen, mein Leben ist so schön, so fromm gesagt. Nein, das ist ein Tagesbefehl für Kriegsleute Jesu Christi. Fleiß anwenden, in die Ruhe Gottes einzugehen, wie Gott selbst schon in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruht von allen seinen Werken. Dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Dann kommt das Wort Gottes, das zweischneidig, schärfer, als das zweischneidige Wort. Also. Wir danken.
Zweiter Vordienst über das Thema Der Wille Gottes von Arthur Muhl, Zürich, 20.03.81.
Dem Thema Der Wille Gottes. Und lassen es uns gefallen, die drei Einführungsworte noch einmal zu lesen. Römer 12. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr unterscheiden könnt. Fähig seid zu unterscheiden, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dann haben wir in Philippa, im ersten Kapitel, ein Wort. Philippa 1, Vers 10. Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, wieder unterscheiden könnt, was das Vorzüglichere sei. Nicht nur prüfen, ist auch recht, aber unterscheiden können, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Dann die beiden gewaltigen Worte im Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 9 vorerst. Nachdem Paulus von der Liebe im Geiste der Kolosser gehört hat, schreibt er in Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es braucht also nicht wenig, um erfüllt werden zu können mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Da braucht es alle Weisheit und jedes geistliche Verständnis. Wer von uns hat das? Und zwar erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und jetzt kommt erst das Zweite, was meistens in der Verkündigung das Erste ist. Um würdig zu wandeln, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allen Wohlgefallen, auch nicht wenig, in jedem guten Werke, Achtung, jetzt kommt das wunderbare Wort, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsen. Also nicht mit Krampf und Ach und Kraft, nein. Was nur kann wachsen und fruchtbringen, wo ein lebendiger Same vorhanden ist. Und den hat Gott durch den Heiligen Geist als neuen Menschen in unser Innerstes gezeugt und geboren. Das wächst und bringt Frucht. Still, ohne Kraftaufwand, es ist allein die Kraft Gottes, die wie in einer Pflanze das Wachstum und das Fruchtbringen bewirkt. Wenn es die Pflanzen und die ganze botanische Welt auch so hätte wie wir, wenn sie die schöne Blume zeigen würden, ihr, ne? Ich bin doch ein prächtiger Kerl, eine feine Dame, ne? Und so. Also zuerst Erkenntnis, erfüllt sein mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und zwar in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Und das ist die Vorbedingung, dass wir überhaupt was tun können, dem Herrn wohlgefällig gegenüber wandern. Sonst können wir aus Eifer für Gott ihm Herzeleid über Herzeleid bereiten. Das
Wir haben die Kriegshelden Davids verstanden, ihrem Herrn David gegenüber. Und das feine Wort noch von Epaphras im letzten Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr stehet vollkommen und völlig überzeugt in allen Willen Gottes. Also der Wille Gottes ist wohl einer, als Ganzes der Wille Gottes. Aber wir sollen völlig überzeugt sein in allen Willen Gottes. Der ist vorhanden in einer Mannigfaltigkeit und einer Buchfarbigkeit, dass es eben nicht anders geht, als in aller Weisheit und jedem geistlichen Verständnis. Ich möchte diese 100.000 Volt, die Paulus uns da zuströmen lässt, ein wenig auf mich wirken lassen und hoffe, dass ihr habt das Gleiche getan. Nun, haben wir sehen dürfen, dass diese Mannigfaltigkeit und Buntfarbigkeit des Willens Gottes besonders durch die Paulus-Zeugnisse vor uns erscheinen nun in drei großen Ordnungen. Die Dinge des guten Willens Gottes, die Dinge des wohlgefälligen Willens und die Dinge des vollkommenen Willens Gottes. Warum habe ich das Vollkommene oder haben wir das Vollkommene unten hingesetzt? Wachstümlich ging es ja gut, wohlgefällig vollkommen. Aber nicht das da trägt die zwei, sondern das da trägt die zwei. Stimmt's? Trägt die Liebe alles oder tragen unsere guten Werke alles andere? Das wäre schlimm. Das Vollkommene trägt das Wohlgefällige. Und die zwei zusammen tragen das Gute. Ich darf sogar sagen, ertragen das Gute zum Teil. Denn die Welt sagt, das Bessere sei der Feind des Guten. Stimmt nie. Nie. Die Schrift sagt das Gegenteil. Nämlich, immer ist das Welt der Bessere Feind des Besseren. Wo steht das und wo stimmt, wo wird das bestätigt? Wer steht in der höheren Stellung der Auswahl oder der Berufung? Isaac oder Ismael? Wer steht in der höheren Stellung? Isaac ist der Sohn der Verheißung. Verheißung gehört zum Tier. Ismael ist der Sohn durch das Fleisch gezeugt. Ismael. Wer hat wen verfolgt? Der Bessere den Guten oder der Gute den Besseren? Ismael verfolgte ständig den Isaak. Also ist das biblisch richtig? Immer das weniger Bessere verfolgt das Bessere. Das ist extra mal so gesagt. Die erste Hilfe, die Gott uns bei diesen Ordnungen in die Hände legt, in unser geistliches Verständnis, besteht genau darin, was Vorhof im hebräischen Text heißt. Ezer. Und Ezer heißt Hilfe. Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes sind uns nun die erste Hilfe von hier aus, um die drei Grundsätze und verschiedenen Stufen des Willens Gottes schon sehr weitgehend klar unterscheiden zu können.
Fragen, da geschieht alles nach, also ganz primitiv, die Opfer des Gesetzes, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, Feuermann. Das sind die drei Merkmale der Gerichte Gottes, die drei Säulen aller Gerichte Gottes. Geht alles nach Fleisch und Blut unter der Herrschaft der kosmischen Lichter, Sonne, Mond und Sterne. Formel. Und alle die Dinge da, die da geschehen, hat Gott kein Wohlgefallen. Brandopfer und Schlachtopfer und jede Art von Opfer, die das Gesetz fordert, hast du, Gott, spricht der Sohn zum Vater, weder wohlgefallen hast du daran, noch hast du sie gewollt, noch hast du sie gefordert. Antwort auf die Frage, ja, wer denn? Heilige Engel. Das Gesetz auf Israel gelegt, auf Anordnung von Engeln hin, und zwar von heiligen Engeln, die es für gut fanden, und Gott hat es dann auch nur für gut gefunden. Das Gesetz, und wenn wir etwas noch einiges lesen werden, als Zuchtroute auf Israel zu legen, auf Christus hin. Gott gedenkt es ja immer, was er immer auch verfügt an Gerichten, auch an unheimlichsten Gerichten, gedenkt Gott es immer, immer, immer gut zu machen, mindestens gut zu machen. Ist sehr gut. In Heiligen scheint nicht mehr die Sonne, da herrschen nicht mehr die kosmischen, die weltlichen Lichter der Schöpfung, sondern das Licht des Heiligen Geistes, der goldene Leuchtturm.
Fortgang, Kassette 2.